Herr, durch den Lauf dieser Weltgeschichte baust du dein Volk, deine Gemeinde. Und öffne uns die Augen, wie dies geschieht, oft in aller Dunkelheit, in aller Verdrehung. Und vor allem bitten wir dich, dass du uns gebrauchen kannst. Uns, dass wir uns zur Verfügung stellen und unser Leben zubereiten kannst und veränderst. Herr, wirke du in unserem Leben, auch heute Abend durch dein Wort. Amen. Offenbarung 18, der Untergang Babels. Wir hatten, glaube ich, die letzten Verse nimmer gelesen, letztes Mal von 17, oder? Die standen noch aus. Ab 15, wir können das vielleicht in 17, 15, ich war mir jetzt nimmer sicher, wir können das noch einmal in einem Durchgang tun. Und da sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat's ihnen in ihr Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln und eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Bevor wir auf das Kapitel 18 kommen, noch einmal den Hinweis. Dieses Bild ist ein altes Bild, das hatten wir ja schon kennengelernt aus dem Propheten Hosea, dass die Treulosigkeit der Hure zum Bild wird und zum Gegenbild für die Brautliebe. Und das sind zwei sprechende Bilder und daran wird die wahre Liebe gezeigt und die falsche Liebe. Und es gibt etwas, wo man sich prostituiert und anbietet und es gibt eine reine bräutliche Liebe, die immer wieder in der Bibel verwendet wird. Und jetzt verstehen Sie, warum das Wort vom Bräutigam eine so große Rolle spielt. Und wo Jesus selber in Epheser 5 sagt, das Urbild aller menschlichen, ehelichen Liebe sei eigentlich seine reine Liebe zur Gemeinde. Und eine ganz furchtbare Entwicklung passiert. Wenn die Gemeinde Jesu in dieser Welt, oder Sie können sagen, wenn die Kirche in dieser Welt, die bräutliche Liebe zu Jesus verliert und sich in der Hurenliebe an die Welt verkauft. Und das war immer eine Versuchung, dass man sagt, guck, in der Welt steht ja alles offen. Und dann bietet sich Kirche an, und jetzt will ich es nicht mehr durch die Kirchengeschichte hindurch verfolgen, wie wir es das letzte Mal getan haben. Das kann ich durch alle Stationen sehen, das wird auch in unserer Generation eine große Frage sein. Sind wir wirklich Brautgemeinde Jesu? Das Wort ist natürlich altmodisch, aber ist doch sprechend. Sind wir wirklich solche Leute, die, bei Hosea kommt das Wort, ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Das ist Gottes Ziel, dass er sich mit unserer Gemeinde, aber auch überall da, wo Christen sich sammeln, im Hauskreis, wo gläubige Menschen sind, die allein Jesus suchen und sein Wort, dass er sich ganz ihnen schenkt. Aber dort, wo sich Kirche nur noch auf den Namen besinnt und dann sagt, aber die Welt lädt uns ein, wir können mitmachen, wo man an den großen Bewegungen bloß noch teilhaben will, da entartet die Kirche und das Schlimme passiert dann. Am Ende wird diese Hure, und das ist ein Bild für die Kirche, ganz gleich, für die Freikirche, für die Landeskirche, es trifft alle diese kirchlichen, christlichen Gruppen. Dann wird sie verdreht. Und dann wird sie sogar noch, und das ist das Schlimme, am Ende wird sie weggeworfen. So wie die Hure am Ende nicht mehr gebraucht wird, sondern sagt, komm, geh weg, du Dreckschwein, von dem Freier. So wird sie von der Welt am Ende entblößt, geschlagen und entehrt. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, das ist ja ein harter Satz, wenn ich sage, mit Hure Babylon ist die Kirche gemeint, also alle kirchlichen Formen, nicht bloß Landeskirche. Und auch nicht die Kirche so, sondern das ist eine Gefahr, die überall droht, wo Kirche sich sammelt. Das bräutliche Liebe entartet zur Hurenliebe. Wenn ich das sage, darf ich nochmal drauf zurückgreifen, dass Karl Hartenstein, der große württembergische Prälat und Ausleger der Schrift, das in einer großen Deutlichkeit gesagt hat. Und Fritz Grünzweig hat in all den letzten 20 Jahren eigentlich oft über dieses Bild gesprochen. Es war manchmal fast peinlich, weil das immer ja nicht gerade ein attraktives Thema ist, wenn man dies von der Hure spricht. Aber er hat gewarnt, dass auch in unseren Tagen das eine ganz große Gefahr ist, dass wir am Ende bloß noch suchen und sagen, wo sind die großen Mächte der Welt, die die Kirche ernst nehmen und einladen und sich mit ihr beschäftigen. Und wir verlieren darüber die bräutliche Liebe zu Jesus. Es wird eben im Lauf der Geschichte auch so sein, nach all dem, was die Offenbarung beschreibt, dass die Gemeinde Jesu eine kleine, verachtete Schar ist. Deshalb wollen wir nicht klein bleiben. Wir wollen alles tun, dass die Gemeinde Jesu wächst, aber nicht von der bräutlichen Liebe zu Jesus lassen. Die 10 Hörner, das ist jetzt also der Antichrist, der diese Hure hasst, ausplündert, entblößt, ihr Fleisch isst und sie mit Feuer verbrennt. Gott hat's ihnen ins Herz gegeben. Und das wird jetzt im Kapitel 18 noch einmal näher entfaltet. Darf aber noch dazu sagen, es gibt Ausleger, die sagen, die Hure Babylon ist die Stadt, die moderne Kultur. Das hängt vielleicht zusammen, vielleicht verschmilzt das auch irgendwo. Aber ganz wesentlich ist, und darum betont das auch Karl Hartenstein so, dass eine Schuld darin liegt, dass diese Hure ihre ursprüngliche Bestimmung, Frau zu sein und in ihrer Frau treu und rein zu sein, verloren hat und sich überall angebiedert hat und sich mit allem Möglichen verbunden hat. Es ist ja ganz erschütternd, wie man christliche Gemeinde verbinden kann mit Sozialismus und Nationalismus, und die Älteren unter Ihnen, die noch die schreckliche Entwicklung der deutschen Christen erlebt haben, die wissen das bloß, es ist jetzt ja nicht wertvoll, über Vergangenheit zu reden. Ich habe es Ihnen ja gesagt, wie im württembergischen Gemeindeblatt 1940 noch dieses Begeisterte kam, das ist die große Chance der Kirche, die uns geschenkt ist in Adolf Hitler. Und wir wollen einfach aufpassen, dass wir uns auch jetzt heute in unseren Tagen nicht wieder mit anderen Strömungen verbinden. Auch nicht mit rechtspolitischen oder mit anderen nationalen oder so. Das ist oft dann eine Gegenbewegung, wo dann fromme Leute meinen, wenn die einen in linker marxistischer Politik machen, müssen die Bibeltreuen in rechter Politik machen. Wir sollten da wirklich aufpassen, dass wir Reich Gottes trennen von all den Reichen dieser Welt. Und das ist nicht unsere Auftrag, auch von den Kulturströmungen, von all den Dingen. Das Reich Gottes ist anders. Und wir sind Bürger dieser Welt. Wir üben unser Wahlrecht aus, aber wir trennen das von unserem Verkündigungsauftrag. Wir wollen treue Staatsbürger sein, wollen unsere Pflichten erfüllen. Aber diese Sache, die muss uns einmal als Angst auf die Seele gefallen sein, dass wir hier Dinge durcheinander bringen. Und wir sehen immer mit ganz großer Sorge auch den weltlichen Einfluss, den das Christentum in dieser Welt gewinnt, doch nicht, weil die Welt das wirklich will. Und Sie sehen es am besten da, wenn wir das Evangelium unverkürzt sagen, ob die Welt wirklich das will. Und die Welt heute will doch von den Christen, auch in Deutschland will man das nicht. Die will ein Christentum, wo man dann sagt, ja, Jesus, der ist auch wie Buddha ein Religionsstifter, und das toleriert sie. Aber wenn das Evangelium Jesus so wirklich sagen, mit all den Anstößen, mit dem Bußruf, dann wird sie der Hass der Welt treffen. Und diese Scheidung muss geschehen. Jetzt kommt Untergang Babels. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht. Und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken, und die Könige auf Erden haben mit Hurerei getrieben, und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Im Himmel ist der Jubelruf da. eigentlich ganz schwer. Diese Weltmacht, diese religiöse Weltmacht, von der ja manche gemeint haben, was nicht über viele Jahrhunderte haben gesagt, ist es nicht Rom, Vatikan. Ich weiß nicht, so kann man es nicht zeigen. Aber es gibt Dinge, die uns erschrecken. Da, wo Geistliches mit weltlicher Macht auftritt. Das muss uns alle immer wieder sehr bedrücken. Und im Himmel ist der Jubelruf, wie dieses Zerrbild wahrer Gemeinde zerbricht. Die Hure Babylon ist Gegenteil vom himmlischen Jerusalem. Von der Brautgemeinde, die bei Jesus ist. Und dieses Babel wurde dann zu einer Behausung der Dämonen. Das ist gemeint mit den unreinen Geistern und unreinen Vögeln und unreinen verhassten Tieren. Jetzt wird, und das ist die ganze Aussage der Offenbarung, durch die Jahrhunderte hindurch immer schlimmer, der Einfluss des Bösen, wie alles mitgerissen wird. Und es kommt zur Scheidung. Und wenn Sie jetzt am Ende der Offenbarung fragen, wie kann man eigentlich noch wissen, dass man richtig ist? Ganz einfach. Der Liebe zu Jesus, der für meine Schuld starb, und am Beharren im Wort. War immer wieder in der Offenbarung drin. Warum wollen Sie denn vom Wort lassen? Dieser Stelle zeigt sich's, wo wir stehen. Alles andere wird zerfallen. Wir haben immer nur die Hoffnung, dass Gott auch in unserem deutschen Land, wo durch die Jahrhunderte auch unsere ganzen Traditionen des Christentums so gesegnet waren von der Reformation her, durch die Liederdichterin Paul Gerhardt und Philipp Friedrich Hiller, doch das nicht von uns geht. Aber wir haben immer wieder die Angst, wie lange hält eigentlich das alles? Diese äußere Form, die doch so gesegnet waren, die noch so viel bedeuten könnte. 25 Millionen Menschen sind noch eingeschriebene Mitglieder der evangelischen Kirchen. Aber was ist eigentlich dahinter? Aber ich will es nicht auf die Kirche bloß deuten, sondern das ist genauso bei den Sekten und Gruppierungen, die meinen, sie seien das Reich und dahinter sind nur Menschenherrschaften. Wenn Sie mal da hineinschauen, das ist überall das Gleiche. Und wenn irgendeiner zu einer Sondergruppe geht und sagt, wir sind das himmlische Jerusalem, dann ist das oft so lächerlich, denn da hausen genauso die Dämonen. Das ist ja das Schlimme, dass wir sagen, Herr, reinige meine Motive und reinige mich. Und wir wollen auch uns gegenseitig immer wieder befragen, dass allein die Sache Jesu im Mittelpunkt unseres Dienstes steht. Wie oft geht's in Hauskreise um unseren Kreis oder um unsere Leitungsaufgaben? Es soll doch nur um ihn gehen. Vers 4, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Bezahlt ihr, was wie sie bezahlt hat, und gebt ihr zweifach zurück nach ihren Werken, und in den Kelch, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr zweifach ein. Wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit sie gehabt hat, so viel Qual und Leid schenkt ihr ein. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe, und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. Tod, Leid und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. Es geht also immer um den Untergang dieser entarteten Kirche. Und jetzt ist Ihnen sicher bekannt, dass im Vers 4 das häufig eine Rolle spielt bei allen extremen christlichen Sondergruppen. Die haben also immer diesen Vers genommen und haben gesagt, man soll etwa aus der großen Volkskirche austreten. Geht hinaus aus ihr, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Wie oft kam der Ruf, ist das nicht ein Zeitpunkt, wo man die Kirche verlassen muss? Ich will ganz klar sagen, für mich nicht. Für mich nicht. Warum auch? Es geht ja wirklich darum, dass wir uns prüfen, denn wenn mit einem äußeren Austritt irgendetwas geregelt wäre, das wäre einfach. Das hat sich ja immer wieder gezeigt, das mag vielleicht in der ersten Generation noch etwas helfen. Aber das kommt in all den weiteren Generationen, dann wird es schwierig. Es gibt Spaltungen, so war es bei William Booth, den haben sie rausgeschmissen aus der Methodistenkirche. Von dem haben sie verlangt, dass er seine Tätigkeit in der evangelistischen Aktivität einstellt. Und er hat gesagt, ich bin Gott verantwortlich. Und die haben gesagt, du musst dich unterwerfen. Und der guckt drauf, auf der Empore saß seine Frau und die hat bloß genickt. Dann stand er auf und hat sich getrennt. Ich muss meinen Auftrag tun. Und Gott hat den Weg gesegnet. Es gibt Spaltungen, die sind gesegnet. Wenn sie wirklich unter dem Jahr Jesu geschehen, denn in dieser Situation ging es nicht anders. Martin Luther hat nicht die Spaltung gesucht. Aber wir wollen uns hüten davor, dass wir Spaltungen von uns aussuchen, und meinen, damit könnten wir das Reich Gottes retten, denn in einer Organisation liegt's nicht. Das ist ja gerade das Verheerende, dass man immer wieder meint, es gäbe eine frömmere Organisation, die gibt's nicht. Und wenn Sie einmal nur hineinblicken, auch in die ganzen Nöte, die ja in den Freikirchen genauso toben. Unsere Freunde der Baptistenkirche hatten ja große, große Not mit ihrem theologischen Seminar in Hamburg und mussten ja hier wesentliche, wichtigste Lehrkräfte entlassen, weil sie alle der liberalen Theologie angehangen haben. Die haben da mal aufgeräumt wenigstens, das war toll. Aber sie sagen, das steckt überall in den Gemeinden drin und es ist ein Riss durch unsere Kirchen. Es ist eben nicht durch eine Organisation zu lösen, dass man den fremden, widerchristlichen Einfluss draußen hält. Sondern das ist immer wieder eine neuere innere Loslösung da. Ich verstehe das so, dass in diesem letzten Augenblick des Untergangs der Hure Babylon der Herr eine Scheidung wirkt. Aber wirklich im letzten Moment des Untergangs. Ich sehe jedenfalls überhaupt nie einen Punkt. Und ich war traurig, wir haben das ja alle miterlebt in den letzten 20 Jahren, auch mit manchen Nöten des Leidens an unserer Kirche, wie etwa in einem württembergischen Ort dann ein Landeskirchenpfarrer gesagt hat, so, jetzt trete ich aus und hat dann ein kleines Scherlein, ich weiß nicht von wie vielen Leuten, um sich gesammelt und sie sind eben da irgendwo in einer kleinen menschlichen Gruppe irgendwo gelandet. Und ich weiß nicht, ob da viel mehr von der Kraft Christi sichtbar ist. Ich will Ihnen auch ganz dankbar sagen, warum ich so gerne in der Landeskirche bin. Weil wir eine ganz ungeheure Freiheit haben. Weil wir auch jedenfalls geschrieben haben, dass nichts als allein das Evangelium und die Tradition der Väter gilt. Und auf diese Basis, die in der Verfassung unserer Landeskirche in Paragraph 1 festgeschrieben ist, auf der wollen wir bleiben. Und das kann uns überhaupt nie einer abwürgen. Und wir haben offene Türen. Ich kann mir hier überhaupt gar kein Haus vorstellen, wo nicht die Türen aufgehen. Und wenn man an der Glocke klingelt, sagen die Leute, warum sind sie nicht schon früher gekommen? Und solange ich hier wirken kann und niemand irgendwo was tut, wenn man irgendwo unzufrieden ist und sagt, das hätte ihm nicht gefallen, das macht ja nichts aus. Aber dass wir wirken können mit dem Evangelium, dass wir alles tun können in unserer Kirche und das Evangelium laut werden lassen, das ist für mich ein Grund, warum wir hier wirken und wir wollen in dieser Kirche wirken. Gar nichts anderes. Gar nichts anderes. Und darum möchte ich Sie bloß bitten, Sie werden auch immer wieder Menschen begegnen, die in einer superfrommen Weise, angeblich superfromm, Sie irgendwo hinziehen wollen, wo ich sage, mit Organisationen werden Sie nichts lösen. Sie müssen wissen, wo Sie Ihren Auftrag haben. Ich will damit gar nichts schlecht machen. Sie wissen, ich bin ein Mann der Allianz und freue mich, in der Gemeinschaft mit den in Freikirchen und Gemeinschaften und Gruppen und Kreisen, ganz gleich, wo Sie sind. Auch mit den Brüdergemeinden, die sich oft ganz exklusiv verhalten. Ich suche Sie, und möchte die Bruderschaft mit ihnen leben, aber es ist nicht mein Weg und ich kann niemanden zu diesem Weg raten. Ich halte aber nicht meinen Weg, den ich gewählt habe, als besser oder heilsnotwendiger. Es ist bloß geklärt, dass das jedenfalls hier nicht daraus begründet werden kann. Auch nicht aus der Stelle aus dem Korintherbrief, dass jetzt der Zeitpunkt der Trennung ist. Wenn ich gerade in den letzten 20 Jahren zurückdenke, wie viele haben das gemeint? Und es war nicht, ich glaube nicht, dass es der Weg war, den der Herr wollte. Wenn wir daran denken, dass wir in unserer Kirche so viel tun können, wir können uns äußern, wir können der Stimme des Evangeliums Geltung verschaffen, wir können auch durch die ganzen Wahleinrichtungen uns zu Wort melden, wir können Gemeindetage machen, wir können so viel tun und das wollen wir benutzen, so lange als irgend möglich. Wenn allerdings etwas verlangt wird, was wir von unserem Gewissen nicht können, kann man gar keinen Punkt denken. Wenn das verlangt wird, dann ist natürlich da. Wenn etwa gesagt würde, Sie dürfen sonntags nicht mehr in der Kanzel sagen, dass Menschen verloren gehen können, kann ich nicht mehr Dienst in der Kirche tun. Aber das sagt ja niemand. Und es würde ja im Gegensatz zu unserer Verfassung stehen. Also verstehen Sie, das ist für mich der Grund, dass die Basis völlig klar ist. Und wenn die anderen falsch das Evangelium predigen, das macht ja nichts aus, dann wollen wir das richtige Evangelium predigen, aber hier nicht einen Austritt von dort herleiten. Ihre Sünden reichen bis in den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Gott sucht dieses Heim. Mir ist wichtig, dass wir uns lösen von all den Fehlentwicklungen unserer Zeit. Es ist immer so schwer zu erkennen, wo liegen heute die Fehlentwicklungen. Wir werden ja wieder auch merken, wie etwa dieses New Age-Denken auch unser ganzes kirchliches Leben durchziehen werden. Und da wird man sich lösen müssen. Da wird man sich innerlich lösen müssen, sagen, ich will nichts damit zu tun haben. Das wird so ein Weltoptimismus werden. Oder wir werden uns lösen müssen von allen Formen der Bibelkritik. Wir werden uns lösen müssen von all den lästerlichen Reden unserer Zeit und wo alles zur Diskussion gestellt wird. Es gibt eben Dinge, die für uns heilig sind und wichtig. Und das halte ich für wichtig. Da wollen wir ausgehen. Da wollen wir nicht mehr dabei, die nicht sitzen da, wo die Spötter sitzen. Da will ich nicht sitzen. Da will ich. Das ist ein Danke. Da gehe ich nicht hin. Und das werden Sie auch merken, dass Sie irgendwo vielleicht einmal auch in einer christlichen Versammlung sagen, so, da gehe ich nicht mehr hin. Wenn die so reden über das, was mir heilig ist, da passe ich nicht hin. Aber ich glaube, Sie können die beiden Dinge sehr wohl voneinander unterscheiden. Und nun richtet Gott diese Fehlentwicklung und im Vers 6 ist auch deutlich, dass der Antichrist selber den Auftrag bekommt, bezahlt ihr, wie sie bezahlt hat. Er muss diese Hure zerstören und vernichten, das, was wir schon im vorigen Kapitel gehört haben. Und es werden sie beweinen und beklagen, die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt und geprasst haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand, in dem sie verbrennt. Sie werden fernabstehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen, weh, weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Einige von Ihnen kennen vielleicht das Büchlein von Solovjov, Wladimir Solovjov, über den Antichristen. War ja ein ganz interessanter Russe, es ist noch zu kaufen. Wie heißt es? Heißt nicht Antichrist, heißt etwas anderes. Die Zukunftsvision. Das war so ein russischer Heiliger, starb mit 47 Jahren und so ganz große Tierliebe gehabt. Heute würde man sagen, der war ganz naturverbunden, umweltbewusst grün. Und der hat ja eine Vision vom Antichristen geschrieben. Und von dem kommt das ja immer. Es ist ja immer atemberaubend, wenn man das liest, wie die Weltreligionen sich treffen und miteinander ein Friedenskonzil machen. Ein Konzil, in dem die Frage des Weltfriedens aufgegriffen wird. Und es beschreibt doch ungeheuer packend, die Protestanten werden vertreten von einem deutschen, kleinen, hageren Männlein, Professor Pauli, und da ist doch Papst, der da kommt und so weiter. Und dann ist erschütternd, wie der Weltkaiser auftritt und dann dieses religiöse Konzil. Und die treffen sich und sie sind alle begeistert und dann bleiben ein paar zurück, die nicht mitkönnen. Und dann passieren diese Zeichen und Wunder und diese kleine zurückbleibende Schar ist irritiert, wo geht eigentlich der Weg weiter? Weiß keiner geschwind den Titel von dem Solovjov. Vielleicht tun wir ein paar her. Interessant, diese Zukunftsschau. Und aus der kommt das ja immer wieder, die Frage, wenn wir auch Sorgen sind, sind diese Welteinheitsbestrebungen in Assisi eigentlich sinnvoll? Wir hören ja auf manche Stimmen nicht, dass wir überängstlich sein wollen, aber dass wir sagen, halt mal, wir wollen Dinge sehen, wo sie liegen können. Wir wollen wissen, dass dort, wo das Lamm nicht mehr angebetet ist, Gefahr im Verzug ist. Wo nimmer der gekreuzigte Jesus im Mittelpunkt steht. Und jetzt kommen sie, wie die Mächten der Welt weinen, denn sie waren verbunden mit dieser religiösen Macht, so würde ich es einmal nennen, mit dieser Weltmacht der Religion. Und die Kaufleute auf Erden werden Wein und Leid tragen, um sie, wie weit haben wir es gelesen, bis 11. Gold und Silber und Edelsteine und Perlen und feines Lein und Purpur und Seide und Scharlach und alle wohnriechenden Hölzer und allerlei Geräte aus Elfenbein, allerlei Geräte aus kostbarem Holz und Erz und Eisen und Marmor aus Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein und Öl und feines Mehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen von Menschen. Das ist alles untereinander gemengt. Die Aufzählung ist ja nicht etwa eine Verachtung der schönen Dinge. Ganz bestimmt nicht. Die Kunst und die Musik und alles Ästhetische ist ja in der Bibel nicht schlecht gemacht. Es geht hier um einen Prunk und um einen Luxus, der die Menschen dieser Welt verhext und bezaubert. Und in Jesaja 40 steht das ja zum Beispiel auch, alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit der Welt wie des Grases Blume. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes uns bleibt ewig. Und so wird es gehen mit all diesem Prunk der Welt und plötzlich sinkt das in sich zusammen, das was wichtig war. Sind ja alles auch Zeichen zum Wachwerden, wie da plötzlich die Aktienkurse wanken. Hoffentlich haben sie nicht zu viel verloren. Es ist besser angelegt in wichtigeren Sachen, im Reiche Gottes. Und im Geld, das wissen Sie, dass Christen den Zehnten geben. Sonst haben sie keinen Segen Gottes. Dann brauchen wir es um Geld nicht viel zu reden. Aber dass all diese prunkvollen Dinge, Gold und Silber und Krügerrand und was sie da haben, alles wird verfallen und hat keine Bedeutung mehr. Und mit diesem Zerbrechen dieser religiösen Macht sinken diese Werte dahin und haben keine Bedeutung mehr. Man braucht da gar nicht viel sagen, das spricht für sich. Und das Obst, an dem deine Seele Lust hat, ist dahin. Und alles, was glänzend und herrlich war, ist für dich verloren. Und man wird es nicht mehr finden. Die Kaufleute, die durch diesen Handel mit dir reich geworden sind, werden fernabstehen aus Furcht vor ihrer Qual, werden weinen und klagen, weh, weh, du große Stadt, die bekleidet war mit feinem Lein und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelstein und Perlen. Denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Und alle Schiffsherren, alle Steuerleute und alle Seefahrer, die auf dem Meer arbeiten, standen fernab und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen, wer ist der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten, weh, weh, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind alle Schiffe, alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Es wird also nicht gelingen, was manchmal so aussieht, als ob doch noch das Christentum die ganze Welt erobern würde. Nein, das ist eine verdrehte Macht. Es wird gezeigt, dass, die Väter sagten immer, am Ende wird sein wie am Anfang. Es werden kleine Scharen von Laiengemeinden wahrscheinlich sein, wissen Sie genau, die sich sammeln um das Wort Gottes. Aber offenbar diese große Macht wird dahin sinken. Freue dich über sie, Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat sie gerichtet um euretwillen. Freue dich, freue dich. Der Heilsplan Gottes vollendet sich. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babel und nicht mehr gefunden werden. Und mit dieser Versenkung Babels wird alles Widergöttliche weggeworfen. Sollte für die Gemeinde eine Freude sein. Herr, du wirst aufräumen mit allem Falschen. Es ist ja immer wieder schwer, dass wir immer in dieser Welt ringen müssen mit all den Verführungsmächten. Ich habe es Ihnen ja oft gesagt, dass im Neuen Testament kein Gemeindeleben denkbar ist ohne Auseinandersetzung mit Irrlehre. Warum eigentlich? Warum darf der Teufel so will es vernichten? Und das wird bleiben bis zum Ende, es wird sich sogar noch steigern. Das ist doch schlimm, dass wir gar nicht sagen können, komm in unseren Verein, da ist alles super, wir sind himmlisch. Geht nicht. Sondern wir müssen Wachsamkeit predigen. Wir müssen einander ermahnen. Lesen Sie die Paulusbriefe. Wie stark er sie dauernd aufruft, treu zu bleiben, zu beharren, sich zu prüfen, zu kämpfen, zu ringen. die Krone des Lebens zu erlangen, sich nicht betäuben zu lassen auf dem Kampf. Und das wird am Ende sich nur noch mal steigern und wir müssen hindurch. Und der Herr wird dieses allein lösen. Wir können das nicht lösen. Und die Stimme der Sänger und Saitenspieler, Flötenspieler und Posaunenbläser soll nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Handwerker irgendeines Handwerks soll mehr in dir gefunden werden. Und das Geräusch der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden. Und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden. Das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. In einer Offenbarungsauslegung fand ich ein interessanter Satz, wo jemand sagte, dass die Stimme des Bräutigams nicht mehr gehört wird und der Braut, das ist ja leider schon da Wirklichkeit, wo viele Menschen die herrliche Eheordnung auflösen und das zu einem unverbindlichen Lebensgemeinschaft herunterziehen. Sicher richtig, weil man auch solche Dinge an der Bibel einfach merkt. Die Bibel will uns da zeigen, dass das etwas Großes ist. Das Warten der Brautleute auf den Tag der Ehe und der Lebensgemeinschaft, die dann folgt. Und die Freude, wenn sie ihren Lebensweg gemeinsam beginnen. Ist doch so schön. Und das ist Gericht Gottes, wenn das alles nicht mehr da sein wird. Und wenn die Erde in dieser Dunkelheit immer tiefer versinkt. Die Weltgeschichte endet dort. Und in der gleichen Weise kommt das himmlische Jerusalem immer näher. Wir werden das wahrscheinlich vor Weihnachten gar nicht mehr fertig kriegen, aber wichtig ist, dass wir heute die paar Punkte vor allem gesehen haben. Gott wirft all diese widergöttlichen Mächte wie ein Mühlstein in das Meer und sammelt seine Gemeinde und bewahrt seine Gemeinde. Und du freue dich, weil Gott seine Geschichte zu Ende bringt. Das ist ja das große Trostwort gewesen. Und Sie müssen immer wieder die Gemeinde sehen, die damals durch die Verfolgung der römischen Kaiser ging und denen der Herr dieses Trostwort gegeben hat. Lass dich doch nicht beirren von dieser Weltmacht da, sondern sieh bloß, das ist schlimm, wenn du von der Brautliebe zu Jesus weggehst. Und so sind damals diese Märtyrer mit der Offenbarung des Johannes in die Gladiatorenkämpfe gezogen, haben dem Herrn ihre Lieder gesungen. Und das ist sicher auch das Große, dass wir jetzt nicht immer wieder bedrückt werden, auch nicht fragen, was meint dieser und jener Zug, der uns dann noch gesagt ist, sondern wir dürfen wissen, dass diese Weltgeschichte in der Hand Gottes ruht. Und was auch noch an Verirrung und Verführung in dieser Weltgeschichte kommen mag. Wir wissen, dass der Herr seine Gemeinde erhält. Bei seinem Wort.